Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilawa.
Heute geht es hier um ein wirklich großes und für viele wahrscheinlich noch etwas abstraktes Open Innovation Projekt. Ich spreche mit Vivian Witt, Projektmanagerin für GAIA-X beim Eco-Verband der Internetwirtschaft. GAIA-X ist ja eine EU-Initiative für eine dezentrale Dateninfrastruktur, über die Akteure aus Wissenschaft, Unternehmen, Verwaltung oder anderen Bereichen Daten miteinander teilen sollen. Und viele sagen ja irgendwie immer, man hört davon gar nichts mehr, der Hype um GAIA-X ist vorbei. Ich sage euch, nachdem ihr diese Folge gehört habt, seht ihr das auf jeden Fall anders. Vivian dröselt uns die verschiedenen Buzzwords rund um GAIA-X einmal ganz genau auf und beschreibt wirklich richtig spannende Anwendungsfälle. Spoiler, es geht auch um Meerespflanzen und um Smartwatches. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen im Vordenker-Podcast, liebe Vivian Witt.
Hallo Helen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe mich schon vorgewarnt, wir starten immer mit einer etwas themenfremden Frage. Und zwar darf die immer die Person stellen, mit der ich im letzten Podcast gesprochen habe. Und beim letzten Mal habe ich mit Sascha Friesike gesprochen, Professor für Design digitaler Innovation an der Universität der Künste Berlin und Direktor des Weizenbaum-Instituts für vernetzte Gesellschaft. Und er wollte gerne von der nächsten Person hier wissen:
Was waren eigentlich aus diesem großen sozialen Experiment, wir machen alles über Videokonferenzen, was waren die unerwarteten Learnings?
Ja, da habe ich, das ist eine sehr gute Frage erstmal. Und da habe ich witzigerweise gestern noch drüber nachgedacht, was eigentlich so die letzten Jahre verändert haben, in denen wir uns alle im Homeoffice befinden. Und für mich war, glaube ich, eins der größten Learnings, dass es doch erstaunlich gut funktioniert, in Kontakt zu bleiben und zu netzwerken, auch virtuell nur. Und dass dieses, ja, das sage ich mal, für ein einstündiges Meeting ins Büro zu fahren, einfach in meiner Branche zumindest, in meiner Erfahrung weiterhin nicht mehr gang und gäbe ist. Und dass wir damit sehr viel Lebenszeit gespart haben. Mir geht's so, ich bin vor der Pandemie täglich circa eine Stunde ja insgesamt gependelt in meinem Büro und habe durch diese eingesparte Zeit einfach super viel ja Zeit gespart und die kann ich auf andere Projekte verwenden und kann kreativer werden und kann auch einfach mal meine Mittagspause zu Hause genießen. Das sind so für mich die Learnings, dass es auch von zu Hause aus effizientes Arbeiten möglich ist, dass auch eine Karriere voranzutreiben von zu Hause aus möglich ist.
Vielleicht kannst du deinen Arbeitsalltag auch noch ein bisschen mehr beschreiben und vielleicht auch schon ein bisschen inhaltlich einsteigen. Du arbeitest ja beim Eco-Verband der Internetwirtschaft in Köln, habe ich jetzt schon rausgehört, und bist da Projektmanagerin für GAIA-X. Das heißt, wahrscheinlich arbeitest du auch viel mit Leuten zusammen aus anderen Organisationen, oder?
Ja, genau. Also mein Arbeitsalltag, das finde ich auch mal eine sehr schöne Frage, sich eigentlich zu überlegen, was macht man eigentlich so den ganzen Tag, wenn man an so einem ja doch manchmal recht abstrakten, konzeptionellen Projekt arbeitet. Ne? Also bei uns werden natürlich jetzt keine Brötchen gebacken und verkauft, sondern es sind hochtrabende Ideen, Visionen, die es umzusetzen gilt in anwendbare ja Anwendungsfälle, Use Cases, Szenarios. Und ja, genau, das ist sozusagen die Essenz meiner Arbeit. In unserem Projekt, das nennt sich GAIA-X Federation Services, zu Deutsch also GAIA-X Föderationsdienste, da beschäftigen wir uns eigentlich damit, wie können wir GAIA-X unterstützen, den Aufbau von einem GAIA-X-Ökosystem, in dem verschiedene Firmen Daten und Services miteinander austauschen können und auf Basis von gemeinschaftlichen Regeln miteinander interagieren und neue Innovationen voranbringen. Das mal so als Basis. Und beim Eco-Verband der Internetwirtschaft mit Sitz hier in Köln, genau dort bin ich angestellt, seit September 2021 für das GXFS-Projekt und macht dort die ganze Dissemination-Arbeit. Das ist also die Arbeit, die sich damit beschäftigt, die Frage zu beantworten, wie können wir eigentlich komplexe technische Sachverhalte verständlich kommunizieren, sodass wirklich eine möglichst breite Gesellschaft verstehen kann, was machen wir bei GAIA-X und was machen wir mit unseren GXFS-Software-Komponenten. Das ist so mein Auftrag.
Mhm. Ja, du bist die perfekte Person für all unsere Fragen, weil du die Aufgabe hast, sie zu erklären. Vielleicht fangen direkt mal an damit. GAIA-X, bevor wir irgendwie versuchen zu verstehen, was das technisch heißt, nochmal eher praktisch gedacht, was ist denn das Ziel? Also was will man mit Gaia X erreichen?
Ja, also mit Gaia X möchten wir die Digitalisierung in Europa voranbringen. Und das wollen natürlich sehr viele, ja. Und das ist jetzt keine ganz neue Idee an sich, aber wir möchten das Ganze mit einem neuen Ansatz versuchen. Und zwar die aktuelle Lage, sag ich mal, der Digitalisierung in Deutschland jetzt insbesondere und auch im Rest von Europa ist so, dass natürlich der Markt dominiert wird von einigen sehr großen Anbietern, ja, und dass dort wenig Alternativen sind, die ähnlich nutzerfreundlich umzusetzen sind, gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen. Und dass deswegen viele Unternehmen Bedenken davor haben, ihre Daten in die Cloud zu laden und sich zu digitalisieren als Unternehmen. Ja, also ich denke zum Beispiel an einen Mittelständler aus Baden-Württemberg, der zum Beispiel Ölpumpen herstellt, ja, der könnte sicherlich davon profitieren, verschiedene Prozesse intern oder Prozesse mit seinen Kunden digital abzubilden, hatte aber große Bedenken, weil er seine Daten ungern an einen nicht-europäischen Anbieter geben möchte und dort dann gegebenenfalls in einem Login-Effekt landet, bei dem er dann an das Dateiformat zum Beispiel gebunden ist oder an bestimmte andere AGBs, die er natürlich unterzeichnet, wenn er dort einen Vertrag eingeht. Genau, das ist so das Thema, was wir eigentlich adressieren möchten. Ja, also wir möchten für den Mittelstand ein Angebot schaffen. Wie kann ich mich digitalisieren, ohne die komplette Kontrolle über meine Daten eigentlich abzugeben? Ja, und das ist so der eine Ansatz. Und der andere ist, durch die Digitalisierung entstehen natürlich komplett neue Geschäftsmöglichkeiten. Also wir möchten Daten besser nutzbar machen, indem sie geteilt werden, indem sie kuratiert werden und anderen zur Verfügung gestellt werden, sodass darauf basierend neue digitale Geschäftsmodelle entwickelt werden können.
Und gibt es eigentlich schon international vergleichbare Projekte, außer jetzt die Infrastrukturen von den großen Tech-Konzernen, oder ist das in der EU dann wirklich eine weltweit einzigartige Initiative?
Also meines Wissens nach ist das Konzept von Gaia X wirklich so einmalig und ja, auf jeden Fall eine ganz innovative Lösung oder ein innovativer Ansatz, dieses Thema digitale Souveränität, was ja wirklich ein riesen Buzzword geworden ist in den letzten Jahren, anzugehen. Also das ist auch eine Initiative, die gemeinsam von Frankreich und Deutschland gestartet worden ist. Die ersten Diskussionen gab es da schon 2019, ja. Und damals war noch so ein bisschen der Gedanke, wir wollen sowas wie, damals nannte man es noch KI Airbus, weil man natürlich zum Beispiel diese Airbus-Kooperation damals als sehr positiv empfunden hat für ein europäisches Projekt, was international wettbewerbsfähig ist, was ja gemeinschaftlich angestoßen worden ist von staatlicher Seite. Das war so ein bisschen die Idee, dass wir sowas, so eine Erfolgsgeschichte mit Gaia X nochmal replizieren möchten und aufs nächste Level heben möchten.
Du hast jetzt so in der Vergangenheit gesprochen. Ist das also nicht mehr das Ziel oder was genau hat sich daran geändert?
Doch, das ist auf jeden Fall weiterhin das Ziel und ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg dorthin. Wir reden gleich ja auch noch ein bisschen über die Details, wer eigentlich jetzt was bei Gaia X macht, was eigentlich so vorhanden ist, wie es weitergeht und all diese Themen. Aber vorab wollte ich noch kurz erwähnen, dass wir auch immer Wert drauf legen, nochmal zu erläutern. Wir selber treten nicht auf dem Markt an, um dort mit den etablierten großen Plattformen und Unternehmen wirklich zu konkurrieren. Das heißt, wir erschaffen keinen neuen Hyperscaler. Ja, Gaia X an sich ist kein Unternehmen, das wie ein eigenständiger Cloud-Anbieter eigentlich fungiert, sondern wir verfolgen den föderierten Ansatz. Das bedeutet, wir entwickeln Softwarekomponenten, die ein föderiertes System, in dem sich Teilnehmer miteinander verbinden, ermöglicht und dann dort neue innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.
Ja, ich glaube, genau das ist auch noch ein Punkt, wo ich nochmal zu nachfragen wollte, weil das, glaube ich, auch zu vielen Missverständnissen häufig führt, weil Gaia X so als Cloud-Projekt irgendwie gelabelt wird. Aber es ist ja in dem Sinne keine europäische Cloud, sondern eher so eine vernetzte Datenstruktur. Kannst du das nochmal ein bisschen aufdröseln und erklären, wo der Unterschied liegt?
Genau. Also ich glaube, es wird am meisten klar, wenn man auf das zugrunde liegende Konzept Föderation eingeht. Also wir verfolgen einen dezentralen Ansatz. Das heißt, wir wollen weg von dieser Idee, dass ein zentraler Anbieter dafür verantwortlich ist, Dinge in Betrieb zu nehmen, Prozesse zu kontrollieren und irgendwie Autorisierungen zu erteilen. Ja, so wäre das ja, wenn wir jetzt zum Beispiel in eine Google Cloud oder Amazon oder Microsoft oder andere Anbieter gehen. Ja, chinesische gibt es da auch einige und weitere außereuropäische Anbieter. Das heißt, wir wollen eigentlich hin zu einem System, in dem wir dezentral agieren. Das bedeutet, wir nennen das Ganze Föderation. Und das ist so ein bisschen ein schöner Vergleich dazu, finde ich, ist immer die Europäische Union. Die ist auch eine Föderation, laut Definition einiger. Und wir haben also sozusagen 27 verschiedene Mitgliedstaaten, die alle ein gleiches Recht haben, sich zu äußern, die mit abstimmen können, die gemeinschaftlich sich eine Ordnung und einen Rahmen setzen, ja, bei der EU in Form von Gesetzen hauptsächlich, ne, und in unserer Föderation wären das gemeinsame Governance-Regeln, nennt sich das dann, ne, und gemeinsame technische Basics. Das heißt, was ist eine Föderation? Ganz vereinfacht gesagt, ist das ein Zusammenschluss von Firmen, ja, also das können irgendwas zwischen 5 und 5.000 Firmen sein, jetzt mal ganz plakativ gesagt. Und wir nehmen jetzt mal das Beispiel der 5 Firmen, die sich zusammentun, die entscheiden dann, hey, wir haben ein gemeinsames Interesse, wir arbeiten in derselben Branche oder uns ist aufgefallen, wir haben hier ein gemeinsames Problem, an dem wir eigentlich sehr gut zusammenarbeiten könnten und für das wir eigentlich auch nur eine Lösung finden können, wenn wir uns austauschen. Und wir möchten sozusagen, das Konzept Föderation möchte dem Ganzen einen Raum bieten, in dem sich diese 5 Firmen zusammentun und sagen, okay, wir gründen eine Föderation für unser Thema, wir setzen uns gemeinsame Spielregeln, wir setzen uns gemeinsame Terms and Conditions, bei denen zum Beispiel festgehalten wird, was für Anforderungen muss ein Teilnehmer eigentlich erfüllen, eine Firma. Und auf der Basis kann man sich dann zusammentun und in diesem geschlossenen System Föderation kann dadurch auch Vertrauen generiert werden. Und das ist ein ganz wichtiges Element, um dann auch jetzt weitergedacht den Datenaustausch zu ermöglichen, vertragliche Abwicklungen zu ermöglichen in diesem Raum der Föderation und natürlich auch Datendienstleistungen anbieten und austauschen können. Das ist so ein bisschen die Idee. Dafür haben wir verschiedene Softwarekomponenten entwickelt. Da kann ich gleich noch im Detail drauf eingehen.
Und ist es dann so, dass diese einzelnen Föderationen oder Gruppen von Unternehmen oder von wem auch immer, die diese Föderationsservices nutzen, dass die für sich abgeschlossen sind? Oder gibt es auch die eine große Gaia-X-Wolke, Netzwerk, wie auch immer, das wirklich alle verbindet, die diese Föderationsservices nutzen?
Also die Idee ist, dass wirklich alle Föderationen für sich erstmal eigenständig stehen, aber dass wir durch diese Mindesttechnik-Anforderungen ermöglichen, dass alle Föderationen auch untereinander, miteinander kommunizieren können. Und dadurch wollen wir eine Interoperabilität gewährleisten.
Genau, dann lass uns vielleicht gerne mal darauf eingehen, wer diese Dienste entwickelt und wie dieses große, riesige Projekt strukturiert ist. Es gibt ja die Gaia X Association, die nationalen Gaia X Hubs, die Gaia X Community. Das sind alles so Begriffe, die mir jetzt in der Vorrecherche untergekommen sind. Was sind das alles für Gruppierungen und wer hat welche Aufgabe in diesem Projekt?
Ja, das Gaia X Universum, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen im September 2021, war ich auch erstmal total, positiv überrascht eigentlich, wie viele Leute doch mitwirken in diesem Kosmos. Und gleichzeitig natürlich hatte ich aber auch wirklich sehr viel Respekt dafür, was das für eine wirklich sehr diverse Stakeholder-Landschaft ist und was es da natürlich alles für verschiedene Ansätze, Ideologien, Backgrounds gibt, die es alle zu vereinen gilt. Ne? Und natürlich arbeiten wir hier auch europaweit zusammen. Das heißt, auch da gibt es Unterschiede. Angefangen von Sprachbarrieren bis hin natürlich auch zu verschiedenen Ansätzen. Ich empfinde es weiterhin als super bereichernd, wie groß diese Stakeholder-Landschaft ist. Lass mich gern auf einige der Organisationen eingehen, die du gerade erwähnt hast und dann vielleicht am Ende auch nochmal auf unsere Rolle in dem ganzen Großen. Genau, also die Gaia X Association mit Sitz in Brüssel, die nennt sich ISBL, ja, auf Französisch, das ist sowas wie e.V. auf oder GmbH auf Deutsch, also bedeutet, dass sie dass sie ein internationaler Verband ist ohne Gewinnzweck nach belgischem Recht. Und die Gaia X Association bildet also sozusagen den Kern der Organisationsstruktur und vertritt auch die Gaia X Vision. Zweck und Ziel des Verbands sind die Entwicklung von Regelwerken, die Sicherstellung von Dienstleistungen, die es braucht, um Gaia X insgesamt voranzubringen, und auch die Konsolidierung und die Erleichterung der Arbeit und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren in der Gaia X Community.
Also stehen quasi über allem drüber.
Genau, die stehen über allem drüber und koordinieren, und sie haben natürlich auch Mitglieder, also es ist ein mitgliederbasierter Verein. Und genau, das heißt, sie vertreten natürlich auch die zahlenden Mitglieder von Gaia X und möchten dort einerseits natürlich den verschiedenen Projekten zur Seite stellen, zum Beispiel den Leuchtturmprojekten. Da gibt es sehr viele auf europäischer, aber sogar auch auf nationaler Ebene. Und genau, und unterstützen parallel auch die Förderung der internationalen Zusammenarbeit, zum Beispiel durch Austausch und Koordinierung der Gaia-X-Hubs. Genau, und die Hubs, vielleicht zu denen ein Wort, die sind wirklich das Sprachrohr der Nutzerökosysteme auf nationaler Ebene. Das bedeutet, jedes Land oder fast jedes europäische Land hat inzwischen einen Gaia-X-Hub, bei dem sich Interessenten melden können, wenn sie mehr über Gaia X erfahren möchten, wenn sie sich mit anderen Unternehmen austauschen möchten, die in dem Kontext aktiv sind, ja, und sind somit wirklich die zentrale Anlaufstelle für Gaia X in den verschiedenen Ländern. Hauptziel ist auch die Bündelung nationaler Initiativen und von Projekten natürlich, den Wissensaustausch dort zu fördern. Genau, und auch ja Interessenten eine Anlaufstelle bieten, das hatte ich schon erwähnt, glaube ich. Und das ist so der Auftrag der Gaia X Hubs.
Und dann schauen wir vielleicht gerne mal auf den deutschen Hub genauer, weil der ist dann ja auch wiederum in einzelne Gruppen aufgeteilt, die sich mit Anwendungen für bestimmte Themen beschäftigen. Zum Beispiel, also ich habe diese Gaia X Domänen gefunden. Es gibt eine für Energie, für Gesundheit, für Smart City und für viele spannende einzelne Themen. Was genau machen diese Domänen?
Genau, also die Domänen im Hub, die tauschen sich natürlich zu diesen verschiedenen Themen aus im Kontext von Gaia X und identifizieren natürlich gemeinsame Möglichkeiten für Austausch, für Kooperation. Viele der Teilnehmer in den Domänen sind selber in Gaia X Projekten involviert. Zu denen können wir nachher vielleicht auch noch ein bisschen sprechen. Und zwar gibt es ja 11 Gaia X Förderprojekte der Bundesregierung, die Anfang 2022 gestartet sind, und viele von denen, die dort drin sind, engagieren sich auch in den Domänen und berichten dort über ihre Arbeit und tauschen sich aus und versuchen, Synergien zu schaffen. Aber natürlich sind die Domänen etwas breiter, sage ich mal, weil dort auch Leute, die sich eben nicht in Projekten engagieren, einbringen können, und auch solche Interessenten, die sagen, ich will mich einfach mal informieren, was passiert eigentlich bei Gaia X zum Thema Smart City, die können sich dort dann einbringen.
Ja, jetzt haben wir schon so das Organigramm irgendwie Stück für Stück durchgegangen. Jetzt fehlt noch der Baustein, die GXFS, die Gaia X Föderation Services, also das, was ihr quasi, wofür ihr in Deutschland auch zuständig seid. Genau, wo ist das wiederum angesiedelt?
Genau, also wir sind, es gibt da noch diesen Baustein Open Source, Gaia X Community und GXFS. Und im Endeffekt, wir als GXFS sind selbst ein Förderprojekt der Bundesregierung. Wir sind vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und seit 2020 aktiv. Unser Projekt hat noch eine reguläre Laufzeit bis Oktober diesen Jahres. Und wir sind damit beauftragt worden, minimale technische Komponenten zu entwickeln, die Mindestanforderungen für Föderationen eigentlich beschreiben und Interoperabilität ermöglichen. Das heißt, wir sind selbst ein Open-Source-Projekt und daher auch sehr eng vernetzt mit der Open-Source-Community von Gaia X. Und unser Ansatz ist, dass diese Softwarekomponenten, die im Rahmen unseres Projektes entwickelt worden sind über die letzten Jahre, dass wir die jetzt auch wirklich an die Community bringen, also an den Mann, an die Frau, an die Entwicklerinnen und Entwickler, und dort versuchen, die Community zu informieren, natürlich, was ist vorhanden, wie kann das genutzt werden und wie können diese Entwicklerinnen und Entwickler unsere Services eigentlich bei sich in die Projekte einbringen.
Und dann natürlich direkt die Anschlussfrage, was für Elemente sind das und wer kann sie für welchen Zweck zum Beispiel nutzen?
Also wir arbeiten entlang von 5 Arbeitspaketen, nennen wir das. Das sind ja, also verschiedene, sag ich mal, Pakete, in denen Service-Komponenten enthalten sind. Also was wir machen, ist kein Ready-to-Use-Software-Produkt, was man sich runterlädt, ja, eine App oder so, die dann alle möglichen Funktionen hat, sondern wir entwickeln sozusagen die einzelnen Funktionen. Und zwar auf einer Ebene, wo sie nicht Plug-and-Play-ready sind, sondern wo man die Komponenten selbst einbinden muss in seine eigene IT-Infrastruktur. Das ist so das, was wir machen, technisch gesehen. Konkret haben wir, wie gesagt, 5 Arbeitspakete. Da haben wir einmal den Bereich Identität und Vertrauen, nennen wir das. Also da geht es um Identitätsmanagement. Wie melde ich mich eigentlich in der Föderation an? Wie wird meine Identität überprüft? Wie kann ich Vertrauen schaffen über solche Prozesse mit anderen Teilnehmern in einer Föderation? Über meine Identität, über meine Qualifikation, über Sachen wie zum Beispiel auch Zertifizierung und so weiter. Das ist das erste Arbeitspaket. Das zweite Arbeitspaket ist dann der Bereich föderierte Katalogdienste. Da geht es im Endeffekt darum, dass Firmen, die an einer Föderation teilnehmen, ihre Serviceangebote beschreiben und in einem Katalog den anderen Teilnehmern einer Föderation zugänglich machen können. Das ist der zweite Bereich. Dann haben wir den Bereich Compliance, der dritte. Dort geht es darum, was gibt es eigentlich für rechtliche Anforderungen. Ja, das einfache Beispiel ist immer die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, dass man dort zum Beispiel Konformität nachweist beziehungsweise nachweisen kann, dass man ja eine Datenschutzerklärung hat und so weiter als Teilnehmer einer Föderation. Und hier könnten natürlich die verschiedenen Föderationen auch ganz eigene Anforderungen an ihre Teilnehmer stellen. Also ich denke jetzt zum Beispiel im Bereich Gesundheit wird es ganz andere Anforderungen geben als im Bereich industrielle Fertigung, nur so, um ein Beispiel mal zu geben. Genau, dann haben wir noch Datenaustauschdienste, also wirklich, wie werden die Daten dann dort von A nach B geschoben, wie können Parteien, also Unternehmen in der Föderation Datenaustauschverträge miteinander abschließen und verhandeln. Das wird ebenfalls über Komponenten von uns dargestellt. Ja, und dann haben wir noch den Bereich Portal und Integration. Da geht es darum, wie kann man das Ganze so User-Interface-mäßig erlebbar machen. Und dort gibt es auch so ein paar Basiskomponenten, die man nutzen kann, um nicht von Null anfangen zu müssen, sondern um zu zeigen, wie das alles aussehen könnte, so ein Portal beispielhaft. Und Integration bedeutet dann, wie diese ganzen einzelnen Komponenten eigentlich zusammen funktionieren können. Genau, und der Auftrag für die GCFS anwenden möchten, ist dann wirklich das alles sich anzuschauen, zu identifizieren, okay, für unsere Föderation, was brauchen wir eigentlich, was für Use Cases haben wir und welche der GCFS-Komponenten bieten sich an. Und diese Arbeit muss eben dann geschehen und dann auf der Basis kann dann alles installiert werden in der IT-Infrastruktur einer Föderation.
Jetzt muss man natürlich sagen, du warst ja am Anfang eingestiegen mit dem Beispiel von mittelständischen Unternehmen. So, wenn ich mir das jetzt so anhöre, klingt das jetzt vielleicht auch sehr kompliziert, also das für sich nutzbar zu machen, zu konfigurieren und so eine Föderation aufzusetzen. Wenn quasi keine, wie du gesagt hast, Plug-and-Play-Lösung da rauskommen wird, die man sich wie eine App runterladen und sozusagen GAIA-X über einen Button starten kann. Also was braucht es denn dann noch vielleicht zusätzlich, um das wirklich zu nutzen?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Und ich selber, und das sollte ich vielleicht als Disclaimer noch dazu sagen, habe gar keinen IT-Background und verfolge natürlich diese Themen auch alle und bin immer wieder erstaunt, was alles noch zu beachten ist, wenn man sich so ein IT-Umfeld, Ökosystem aufbaut. Also wirklich Wahnsinn, was da an konzeptioneller Arbeit und Hirnschmalz reinfließt. Jetzt ganz plakativ gesagt, genau. Und das ist uns auch bewusst, ja. Also, dass es für nicht jede Firma in der Föderation möglich sein wird, das alles komplett von Anfang bis Ende zu begleiten und durchzudenken. Unsere Lösung dafür ist, dass jede Föderation zu Beginn einen Föderator bestimmt. Das ist eine Firma, die sich dann verpflichtet, die ganze Inbetriebnahme der Föderation zu managen eigentlich und die ganze operative Sache abzubilden. Also zu schauen, dass die ganzen IT-Komponenten eben laufen und allen anderen Teilnehmern der Föderation zur Verfügung stehen. Das heißt, die Idee ist eigentlich, dass wenn Föderationen einmal laufen, dass es dann auch hoffentlich niedrigschwellig möglich sein wird für Firmen, die, sage ich mal, weniger Ressourcen aufwenden können, um für solche Projekte, ja, also zum Beispiel Mittelständler, dass es für die dann auch möglich sein wird, eine Teilnahme relativ niedrigschwellig zu erreichen.
Jetzt ist es ja auch so, dass, also als das ganze Projekt gestartet ist, irgendwie um 2019 herum, gab es ja irgendwie einen totalen Hype um Gaia X und so inzwischen, muss ich sagen, hört man ja gar nicht mehr so viel davon und vielleicht hängt das auch mit dieser Komplexität zusammen, mit all diesen verschiedenen Themengruppen, Projekten, Begriffen und technischen Details. Was antwortest du den Leuten, die sagen, Gaia X ist irgendwie tot oder Gaia X, davon hört man gar nichts mehr, da passiert nichts mehr?
Ja, also da denke ich natürlich an meinen eigenen Arbeitsalltag und was wir hier, was wir so wuppen, sage ich mal, in so einem halben Jahr oder einem Jahr. Und denke mir natürlich, okay, wir müssen das auf jeden Fall noch mehr an die Öffentlichkeit bringen, was wir hier eigentlich alles machen. Also ich bin immer wieder fasziniert davon, wie viele Leute sich beteiligen. Also allein in den 11 Gaia-X-Förderprojekten in Deutschland, die jetzt gerade am Arbeiten sind, sind über 100 Firmen engagiert. Ja, das sind tausende Menschen, die dahinter stehen, hinter diesem Buzzword Gaia-X. Und deswegen, also Gaia-X ist alles andere als tot. Das kann man, glaube ich, schon mal festhalten. Und wir sind jetzt wahrscheinlich einfach auch in einer Phase vom Projekt. Klar, am Anfang gibt's immer einen Hype, wie du schon gesagt hast, wo dann eine neue Idee, ein neues Konzept vorgestellt wird. Und dann kommt aber erstmal eine Phase, in der es auch an die Umsetzung geht. Und in der sind wir jetzt gerade, ne? Also wir hatten jetzt die Anfangs-Setup-Phase ist soweit durch. Und jetzt geht es eigentlich darum, okay, wie kriegen wir die ersten Projekte ans Laufen? Wie kriegen wir Gaia X auf eine operationale Ebene, sodass wir vorweisen können, hey, hier sind Firmen, die haben es geschafft, eine Föderation zu gründen. Und da gibt es jetzt Services, ja, und Dienstleistungen im Markt, die durch Gaia X und eine Föderation aus dem Gaia X Kontext entstanden sind. Das ist unsere große nächste Herausforderung. Und ich denke, sobald wir da wirklich greifbare Erkenntnisse haben und Anwendungsbeispiele zeigen können, dann wird auch die Presse das hoffentlich wieder aufgreifen, sag ich mal, und dann wird diese Frage, wo ist Gaia X eigentlich geblieben, hoffentlich beantwortet werden können. Und dann wird sich zeigen, dass wir sehr viel auf Hochtouren hinter den Kulissen gearbeitet haben die letzten Monate, um eben Gaia X wirklich auf die Straße zu bringen.
Vielleicht trotzdem nochmal eine kritische Nachfrage, weil ich auch gesehen habe, dass ihr diese Umfrage veröffentlicht habt. Und da haben ja auch über 70% der Befragten gesagt, dass sie die entwickelten Produkte nicht für marktfähig halten. Und die Hälfte meinte, Gaia X wächst zu langsam. Aber das würdest du dann auf jeden Fall anders sehen.
Ja, also wir können uns natürlich streiten, was bedeutet zu langsam, wann ist es schnell genug. Ja, also wenn du in einem Ökosystem mit so vielen Stakeholdern zusammenarbeitest, dann ist natürlich klar, dass es auch Kritiker immer geben wird. Also davon lassen wir uns jetzt erstmal nicht aus der Spur werfen und sehen das eigentlich auch als sehr positives Feedback. Ja, also das bedeutet, wir müssen das Wachstum weiter ankurbeln, wir müssen schneller Ergebnisse liefern. Und wir als GXFS-Projekt haben das auch getan. Also unsere OSS-Werkzeugkiste, die ist inzwischen fertig, die kann sich jeder anschauen. Im GitLab, also für die Techies unter den Hörerinnen und Hörern, kann man dort wirklich finden, was konkret wurde im Kontext von Gaia X eigentlich produziert. Was jetzt so ein bisschen der springende Punkt sein wird, wie kriegen wir diesen Code in die Anwendung, ne? Und da sind natürlich die Projekte jetzt an der Reihe, auch Anwendungsbeispiele und Use Cases zu entwickeln und auf der Basis den Code, den wir eigentlich zur Verfügung stellen, auch zu nutzen und anzuwenden. Und das ist für uns jetzt in diesem Jahr auch wirklich der große Fokus und der Anspruch. Also 2023 ist für GXFS ganz klar das Jahr des Community Uptakes. So nennen wir das. Wir machen sehr viele Veranstaltungen für die Tech Community, um unseren Code zu präsentieren, um Rückfragen zu beantworten, um gemeinschaftlich, weil es ja auch ein Open Source Software Projekt ist, um gemeinschaftlich diesen Code zu verbessern, voranzubringen und am Leben zu halten, weil letztendlich möchten wir nicht nur ein Förderprojekt sein, was etwas entwickelt hat, was letztendlich in der Schublade landet, sondern wir möchten auch, dass wir langfristig mit unserem Output aus dem Projekt einen Mehrwert schaffen für die Wirtschaft.
Und ich nehme an, dass dann diese 11 Förderprojekte, die jetzt ja schon ein paar Mal gefallen sind, die eben in Deutschland vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert werden, dass die dann für euch dabei eine wichtige Rolle spielen, oder wollt ihr sozusagen noch neue Projekte starten?
Ja, also die FL-Förderprojekte, die sind genau unsere Haupt-Stakeholder-Gruppe fast schon, möchte ich sagen, wenn es um diese Techie-Ansprache geht. Also wir machen das natürlich auch über die Open Source Working Group der Gaia X Association. Dort geben wir regelmäßig Updates und laden die Teilnehmenden ein, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen. Aber unsere Hoffnung liegt auch darauf, dass wir durch eine sehr enge Betreuung der 11 Gaia X Projekte, die im Februar 2022 an den Start gegangen sind, und insgesamt übrigens 117 Millionen Euro Funding von der Regierung bekommen, beziehungsweise vom Wirtschaftsministerium, dass wir die wirklich so engmaschig betreuen, dass wir mit denen auch wirklich Piloten eigentlich generieren, die zeigen können, wie die Anwendung von GXFS funktionieren kann und was man damit für Anwendungsfälle umsetzen kann. Da könnte ich stundenlang drüber reden. Da gibt es so coole Projekte, anders kann man es nicht sagen, die sich wirklich mit ganz atemberaubenden Themen beschäftigen, von denen ich persönlich vorher gar nichts wusste.
Ja, darüber möchte ich natürlich super gerne noch mehr hören, weil ich habe auch gesehen, dass es da auch Schnittmengen zu Themen von der Open Innovation City gibt, zum Beispiel Gesundheitsversorgung, aber zum Beispiel auch die Kfz-Werkstatt 4.0. Also stell uns gerne mal irgendwie dein Favorite-Projekt vor, damit wir uns so ein bisschen konkreter noch vorstellen können, was kann man mit Gaia X praktisch machen.
Ich hatte mir mal drei Projekte rausgepickt, die ich euch hier für den Podcast ein bisschen näher bringen wollte, wo für mich auch als Laie, für mich als Bürgerin, sage ich mal, als Normalo in einer Stadt lebende Bürgerin, die Mehrwerte einfach wirklich super spannend sind und gut erkennbar. Das erste, du hattest angesprochen, Thema Gesundheit, es ist auch ein Thema für eure Smart City Initiative. Da gibt's einmal das Projekt HealthX Dataloft. Das ist eines der 11 GAIA-X Förderprojekte und Ziel dieser Initiative oder des Projektes ist wirklich die Kontrolle über Gesundheitsdaten zurück an die Bürgerinnen und Bürger zu geben und dort Transparenz zu schaffen, die es so im Moment überhaupt nicht gibt. Ich glaube, jeder, der mal im Krankenhaus war oder vielleicht einen Angehörigen hatte, der leider Gottes einen längeren Krankenhausaufenthalt hatte, der weiß, dass dort die Kommunikation zwischen verschiedenen behandelnden Stellen, Ärztinnen und Ärzten oder verschiedenen Stationen, teilweise in Krankenhäusern, einfach noch häufig unzureichend ist und dass man das Gefühl hat, da gibt's auf jeden Fall viel Luft nach oben. Und das ist auch eines der Anwendungsbeispiele von HealthX Dataloft, also wirklich besserer Austausch zwischen den Behandelnden, um so auch bessere Analysen, Vorsorgemaßnahmen und Diagnosen auch zu ermöglichen. Das machen die zum Beispiel durch die bessere Nutzung von Daten, die über Wearables generiert werden, also sowas wie Smart Health Tracker oder Smart Watches, die Puls messen und sonstige Kennwerte, um wirklich diesen Bereich Alltagsgesundheit stärker ins Licht zu rücken. Dann aber auch zum Beispiel, indem man Daten zwischen verschiedenen Stellen besser teilt, wenn die Bürgerinnen und Bürger das natürlich selber möchten. Das ist natürlich deren Entscheidung, weil das Gesundheitsdaten natürlich auch sehr sensible Daten sind. Und zuletzt auch der Bereich klinische Begleitung von Onkologiepatienten und Patientinnen, also Krebserkrankte, die ja häufig auch eine sehr eine sehr, sehr diverse Krankheit haben und verschiedene Baustellen häufig. Und deswegen auch ein interdisziplinärer Ansatz dort sinnvoll ist. Und durch diesen Datenaustausch könnte man eben diese klinische Begleitung besser umsetzen und patientengerechter gestalten.
Dann ist es natürlich so, dass um sowas möglich zu machen, muss es ja nicht nur die technische Infrastruktur geben, sondern da müssten ja, jetzt um an dem Beispiel zu bleiben, irgendwie Kliniken, Anbieter von Smartwatches und so weiter, verschiedene Akteure und Unternehmen müssten sich ja erstmal insoweit öffnen und irgendwie zusammentun und das auch wollen, um das überhaupt erstmal zu nutzen. Ne? Also stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor.
Ja, das stimmt. Ganz interessant, bei HealthX ist einer der leitenden Köpfe hinter der Initiative ist der Professor Eils von der Charité in Berlin, der zu dem Thema schon sehr aktiv ist und finde ich persönlich auch eine schöne Sache, dass eine Einzelfirma oder so im Bereich Healthcare dahinter steht, sondern wirklich die Charité Berlin, die auch für sehr, sehr erfolgreiche Forschung in der Vergangenheit schon immer stand und auch heute noch steht. Und ich finde, das unterstreicht auch wieder, dass natürlich auch die Kliniken selbst ein Interesse dran haben, ja, zum Wohle ihrer Patientinnen und Patienten und auch für das Personal im Gesundheitsbereich, ja, solche neuen Ansätze zu entwickeln.
Okay, ja, gut. Also scheint tatsächlich ein Umdenken oder eine Öffnung da zumindest möglich zu sein.
Das ist zumindest unsere Hoffnung, genau. Aber klar, der Gesundheitsbereich ist natürlich auch ein sehr spezieller, der uns alle extrem betrifft, ja, und allgegenwärtig ist, aber gleichzeitig natürlich auch komplexer ist als Bereiche, in denen wir weniger mit personenbezogenen Daten und auch noch gesundheitsbezogenen Daten zu tun haben. Da kann ich vielleicht noch das Beispiel von MariSpaceX nennen. Das ist, oder MariSpaceX, je nachdem, wie man es ausspricht. Das ist das Projekt für den digitalen Meeresraum. Und ich finde das ein ganz tolles und greifbares Projekt mit 4 verschiedenen Use Cases, wo ich kurz ein paar Einblicke geben kann. Ein Einblick wäre zum Beispiel Altmunition bergen. Das war mir persönlich überhaupt nicht klar, dass allein in deutschen Gewässern über 1,6 Millionen Tonnen Altmunition lagern. Also natürlich aus den Weltkriegen, Bomben, die einfach da im Wasser vor sich hin rotten und natürlich eine große Gefahr für Schifffahrt, aber auch für das Ökosystem im Meer darstellen, ne? Und dass man dort mittels MariSpace und mittels smarter Datenanalyse, Datenkuratierung, bessere Analysen hat, um zu identifizieren, wo liegt jetzt eigentlich die Bombe und wie kriegen wir die am besten raus aus dem Meer, ohne dass was passiert. Ja, also das finde ich einen sehr einfach vorstellbaren Anwendungsfall. Es gibt aber dann natürlich noch ganz andere Anwendungsfälle, zum Beispiel Internet of Underwater Things. Da überlegt man sich, wie kann man mit Sensorik eigentlich einen digitalen Zwilling der Unterwasserwelt in Echtzeit erfassen, sodass man wirklich sehen kann, wie sieht's da unten aus, wo ich vielleicht gerade hantieren möchte, eine Bombe bergen oder sonstiges machen, irgendwie einen Offshore-Park installieren. Das heißt, das ist eigentlich total spannend, finde ich, sich zu überlegen, dass man auch für einen so entfernten Ort wie die Meerestiefen digitale Abbildungen machen kann mit Hilfe von Sensortechnik. Und ein weiterer schöner Anwendungsfall aus dem Projekt ist auch das Thema Meerespflanzen und Seegraswiesen. Die haben, glaube ich, in letzter Zeit auch häufiger mal in den Nachrichten Erwähnung gefunden, dass die wirklich eine extrem hohe CO2-Speicherkapazität haben und dass man anhand von besserer Datenauswertung, Sensorik, eine super Grundlage für die Ermittlung und Optimierung von CO2-Einsparpotenzial durch diese Seegraswiesen, Meerespflanzen, Makrophyten werden die dann genannt, dass man damit eine super Grundlage, eine bessere als heute verfügbare Grundlage liefern kann, um solche Potenziale zu erschließen.
Mega, mega spannend. Das begeistert mich ja so sehr am Thema Daten, dass es irgendwie einfach in jedem Bereich, in jeder Wissenschaft, in jeder Stadt, in jedem Ort irgendwie eine Relevanz hat für so viele verschiedene spannende Themen und einfach ja sich durch Daten teilen eigentlich immer neue Chancen ergeben.
Total. Und vor allem, wenn man sich anschaut, jetzt habe ich 2 Projekte, HealthX und MariSpaceX, mal vorgestellt, grob. Es gibt da noch wirklich 9 andere, die wir jetzt noch nicht mal angesprochen haben. Und das sind nur die deutschen Gaia-X-Förderprojekte. Es gibt auch noch Projekte, die sind schon wesentlich länger am Start aus dem KI-Förderwettbewerb der Bundesregierung, die sich auch mit Gaia-X befassen möchten, ja, und die auch smarte Wege finden wollen, Daten zu teilen, Daten zugänglicher zu machen. Und da gibt's einfach ein Riesenpotenzial, das merkt man schon. Und gleichzeitig hoffe ich aber, verstehen die Hörerinnen und Hörer jetzt auch, wenn sie so hören, was es hier für verschiedene, wirklich ganz unterschiedliche Anwendungsbeispiele gibt und Use Cases, dass natürlich jeder einzelne Anwendungsfall hier ganz eigene Herausforderungen hat, ne? Was auch eine technische Infrastruktur angeht. Also man merkt, hier gibt es ganz verschiedene Anforderungen, die von Firmen gestellt werden, die sich in so einem Kontext engagieren werden. Und dafür hoffen wir eben mit diesem Föderationskonzept die mögliche Flexibilität zu bieten, damit Firmen sich überlegen können, okay, wie können wir am besten ein Anwendungsbeispiel hier auf die Wege bringen, welche Firmen schließen sich zusammen und was genau müssen wir beachten. Also es ist wirklich eine sehr individuelle Geschichte und deswegen auch kein Plug-and-Play Ready-to-Use-Software-Produkt, sondern wirklich Komponenten, die man sich baukastenartig zusammensetzen kann. Wir nennen das immer Werkzeugkasten, genau, mit dem man sich dann seine Föderation zusammenbaut.
Und ist denn jetzt eigentlich euer Werkzeugkasten, diese Softwarekomponenten, die ihr entwickelt habt oder die ihr gerade entwickelt, sind oder werden die dann sozusagen der europäische Gaia-X-Goldstandard und die ganzen Förderprojekte aus anderen Ländern nutzen die auch? Oder gibt es da dann wieder eigene nationale Hubs, die andere Softwarekomponenten bauen und am Ende haben wir irgendwie einen riesigen Flickenteppich an Föderationssystemen?
Also im Endeffekt bauen wir alle auf Basis der technischen Architektur, die von der Gaia-X-ISBL bestimmt wird. Die Arbeit in unserem Förderprojekt ging allerdings schon los, bevor die Gaia-X-ISBL überhaupt gegründet worden war. Das heißt, wir haben da so ein bisschen einen Vorsprung und sind jetzt ready mit unseren Services, die natürlich ja auf älteren technischen Architekturen basieren. Wir möchten aber natürlich schauen, dass wir uns da weiter anpassen und dass Interoperabilität weiterhin gewährleistet wird. Darauf arbeiten wir auf jeden Fall hin. Und das bedeutet eigentlich, vorgeschrieben wird gar nichts sein, ja. Also jede Gaia-X-Föderation kann sich selbst entscheiden, was für Komponenten sie nutzen möchte. Es gibt natürlich so ein paar Basics, die alle erfüllen werden müssen. Und die Definition von den Kriterien, die liegt dann bei der Gaia-X-Association. Das sind zum Beispiel so Dinge wie, irgendwie alle müssen ihren Unternehmensnamen und Sitz angeben und Umsatzsteuernummer oder solche wirklich Basics werden dann vorgeschrieben. Aber der Rest obliegt wirklich jeder Föderation und die GXFS-Komponenten sind daher auch kein Muss. Also jeder kann entscheiden, wie er seine Föderation aufbaut, solange er sich halt an die Gaia-X-Richtlinien hält und um Interoperabilität zu gewährleisten.
Kannst du dann vielleicht nochmal kurz auf den Punkt bringen, was genau ist dann das verbindende Element von Gaia-X?
Das verbindende Element für alle, würde ich sagen, die Teilnehmer sind, ist diese Vision, dass wir alle gemeinschaftlich erkannt haben, wir sitzen auf einem riesigen Schatz an Daten. Wir alle leben in Europa und möchten gerne, dass der Wirtschaftsstandort Europa weiterhin so stark bleibt, wie es heute ist. Wir möchten, dass wir nicht die nächste Welle der Digitalisierung verpassen, sondern dass wir die Zukunft der digitalen Welt mitgestalten. Das ist, glaube ich, allen, die bei Gaia-X mitwirken, wirklich ein Anliegen, dass wir auf Basis europäischer Werte, wie zum Beispiel Datenschutz, Privatsphäre, dass wir auf der Basis gemeinsam hinarbeiten auf eine Lösung, die im Markt funktioniert, die von der Wirtschaft auch gewollt ist, ne? Also wir wollen auch nichts aufoktroyieren, sage ich mal, was jetzt Politik oder Wissenschaft sich so überlegen, sondern wir möchten wirklich bedarfsgerecht auf den Markt zugehen und sagen, was braucht es. Und ich glaube, das vereint uns alle, dass wir da an pragmatischen Lösungen arbeiten.
Und wie könnte man sich jetzt diesem Ökosystem anschließen, wenn jetzt hier ein Unternehmen aus Bielefeld zugehört hat und das findet das Meeresthema total spannend oder das Gesundheitsthema oder eines der anderen Themen, aber bisher jetzt nicht Teil von so einem geförderten Projekt ist? Wie kann man sozusagen mitgestalten oder das mitnutzen?
Ja, also für die Zuhörenden aus Bielefeld oder sonstige Firmen würde ich immer empfehlen, sich an den Gaia-X Hub Deutschland zu wenden als erste Anlaufstelle. Dort gibt es den Peter Krämer und sein Team, die unter anderem auch die Begleitforschung für die Gaia-X Förderprojekte koordinieren, die aber auch, wie du vorhin schon meintest, in verschiedenen Arbeitsgruppen, die nennen das Domänen, aktiv sind, wo man sich wirklich super austauschen kann und wo jeder einen niedrigschwelligen Zugang zu Gaia-X erlangen kann. Und wer sagt, okay, das ist mir ein bisschen zu abstrakt, der kann sich selbstverständlich auch sehr gerne bei uns melden, bei mir und dem GXFS-Projekt. Wie gesagt, beim ECO-Verband der Internetwirtschaft sind wir das Projektmanagement Office für die Gaia-X Federation Services. Wir machen aber natürlich auch viele Sachen als ECO selbst. Also unter anderem haben wir im letzten Jahr verschiedene Termine einer Gaia-X Roadshow gestartet, wo auch Ziel war, dass man verschiedene Stakeholder zusammenbringt und interessierte Firmen, die sagen, hey, ich würde mich gerne zu Gaia-X informieren und mal netzwerken und auch vielleicht in den Austausch treten mit solchen Firmen, die bereits aktiv sind, ne? Und von denen lernen und hören, wie kann ich mich einbringen. Also auch solche Veranstaltungen möchten wir in diesem Jahr wieder stark in den Fokus stellen. Die nächsten davon sind so im Herbst geplant. Und genau, möchten hier auch versuchen, verschiedene Branchen speziell anzusprechen, zum Beispiel im Bereich Mobility. Ja, das ist so ein bisschen der Hinweis. Also nochmal zusammengefasst, an den GAIA-X Hub Deutschland wenden, an den ECO und unser GXFS-Projektteam gerne jederzeit wenden und gleichzeitig natürlich auch ja an Veranstaltungen teilnehmen. Es gibt wirklich super viele kostenlose, sind alle kostenfrei Veranstaltungen, bei denen man sich informieren kann. Wir in unserem Projekt machen zum Beispiel diese Woche unser erstes GXFS Monthly Webinar. Wir machen das Ganze auf Englisch, um einfach eine breitere Masse zu erreichen. Wir machen aber auch viele Angebote auf Deutsch. Und dort kann man sich auch einen sehr guten Überblick verschaffen, wie ist eigentlich gerade der Stand der Dinge, wo sind wir gerade dran bei GAIA-X.
Mhm. Und jetzt wollte ich noch kurz darauf eingehen, dass ja auch nicht nur Unternehmen Zielgruppe sind, sondern auch durchaus die öffentliche Verwaltung, weil es ja gibt ja auch eine Domäne zum Thema Smart Cities und Communities. Und deswegen wollte ich dich noch fragen, was für eine Chance du für Städte siehst in diesem Projekt?
Ja, also Städte und Gemeinden können sich insofern einbringen, dass sie natürlich einmal hoffentlich auch davon profitieren werden von den Beispielen, die GAIA-X-Förderprojekte gerade erarbeiten. Da gibt es zwei Projekte, die insbesondere auch mit dem Bereich öffentliche Verwaltung zu tun haben. Das ist einmal Possible und das andere Projekt heißt Merlot. Bei Possible geht es darum, so eine Art Alternative zur ja aktuell gängigen Microsoft Office Suite mal anzubieten auf Open Source Basis für verschiedene Verwaltungsabläufe. Das geht natürlich noch über, sage ich mal, unser E-Mail-Programm hinaus. Und bei Merlot, das ist das zweite Projekt, geht es um den Bildungsbereich. Und da wird unter anderem daran gearbeitet, geschützte Kommunikation für Schulen und Verwaltung auch zu erstellen und dort Smart Services für den Bildungs- und Berufsorientierungsbereich zu entwickeln. Und ja, auch wieder ein ganz spannendes Projekt, was sich auch natürlich mit dem Thema Fachkräftemangel sehr aktuell positioniert. Genau, das sind so zwei Projekte, die auch einen direkten Bezug zur öffentlichen Verwaltung haben und wovon Städte hoffentlich auch zukünftig profitieren könnten.
Okay, ich würde sagen, mich hast du auf jeden Fall überzeugt, dass GAIA-X nicht tot ist, sondern sehr lebendig und dass es wirklich eine ganze Reihe an Anwendungsfällen gibt. Ich hoffe, dem einen oder anderen Hörer und Hörerinnen geht's auch so. Und bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch bitten, mir noch eine Frage mitzugeben, die ich dann der nächsten Person in der nächsten Folge zum Anfang stellen kann.
Puh, okay. Ist die Frage, soll die wirklich so beruflich inhaltlich bezogen sein oder
wie
was
du möchtest? Also es gibt wirklich keine Regel und wir hatten schon richtig unterschiedliche. Das ist genau das Coole eigentlich.
Okay.
Also es kann was komplett Privates sein oder was komplett Technisches.
Okay, gut. Dann würde ich gerne die Frage an den nächsten Podcast-Gast oder Gästin stellen. Und zwar Zukunftstechnologien, neue Technologien, eher Chance oder eher Risiko aus Ihrer Sicht? Und bitte einmal erläutern, warum.
Alles klar. Vielen Dank. Ich werde es mitnehmen und bin gespannt auf die Antwort. Genau, ich danke dir, dass du heute meine Gästin warst. Es war wirklich sehr interessant und du hast es wirklich sehr schön anschaulich erklärt, all die technischen Details. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Danke fürs Zuhören. Schreibt mir gerne, wie ihr es fandet oder ob ihr jetzt selber eine Chance in GAIA-X seht oder schreibt direkt an Vivian, falls ihr noch mehr erfahren möchtet oder an einer Veranstaltung teilnehmen möchtet. Ich würde mich freuen und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Projekt Open Innovation City und den Projektpartnern der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, UWL Maschinenbau und dem Pioneers Club. Ein besonderer Dank gilt unserem Förderer, dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.